Ich hätte eine Frage an dich. Stammst du auch so wie ich von Adam ab? Ein paar nicken, ein paar sind unsicher. Ja, gut, also sind wir uns einig. Wir stammen von Adam ab. Hast du dann auch wie ich den Tod geerbt und bist deswegen ein Sünder oder Verfehler? Auch. Also wir sind sozusagen unschuldigerweise schuldig geworden. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Niemand hat mich gefragt, dass ich von Adam abstammen will. So, jetzt bin ich unschuldigerweise schuldig geworden. Jetzt sagt mein klarer Menschenverstand, das ist ungerecht. Ja, und jetzt kannst du staunen, Gott sagt das genauso. Er sieht das auch so. Gott sieht, dass das ungerecht ist. Was hat er gemacht? Er hat den ganzen Vorgang umgekehrt und jetzt sind wir aufgrund eines bestimmten Verfahrens, über das wir noch reden, sind wir immer noch schuldig, gelten aber als unschuldig. Also früher warst du unschuldig, schuldig, heute bist du schuldig, unschuldig. Doch prima. Klingt vielleicht kompliziert, ist aber ganz einfach, Gerhard. Es hat sich alles geändert. Gut, und darum geht es eigentlich im Epheserbrief Kapitel 2. Und das Thema die Ekklesia, die Leibesgemeinde, die Versammlung, der Herausgerufene, gibt es viele verschiedene Begriffe für die Ekklesia, sein Gemachtes. Ja, das klingt vielleicht etwas komisch, Heinz hat da schon darauf hingewiesen. Ich kann es nicht ändern, steht so im Grundtext. Man könnte auch sagen, sein Kunstwerk, wird schon mal gesagt, Poema, da kommt der Poet auch etwas her in der Sprache, also etwas künstlerisch Gestaltetes könnte man darunter auch verstehen. Ich wollte es aber ganz einfach machen, so wie es da steht. Er hat es gemacht. Punkt. Jetzt können wir Amen sagen und heimgehen. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Also, worum geht es? Ich lese jetzt diese Verse nochmal nach der bekannten alternativen Übersetzung und dann zwischendurch ein paar Bemerkungen machend und dann will ich einen kleinen Überblick geben, worum es geht und dann schauen wir uns das im Einzelnen an. Also, er spricht ja im Kapitel vorher von der Leibesgemeinde, im Vers 23, ist der letzte Vers von Kapitel 1. Und dann sagt er zu dieser Leibesgemeinde des Christus ab Vers 1 im Kapitel 2, auch euch, und dann steht nichts mehr im Grundtext, da geht es weiter mit, die ihr erstorben wart und so weiter. Ein ganz langer Satz, bis dann kommt, was hier eigentlich reingehört in unsere Sprache. Wir sagen das am Anfang. Die Griechen können das ganz am Ende sagen. Ein ellenlanger Satz und am Ende kommt eigentlich erst der Verständnispunkt. Deshalb musste man eigentlich hier einfügen, was im Vers 5 steht. Auch euch machte er lebend, damit wir das verstehen. Wer sind die euch, das bist du und ich, die ihr Erstorbene oder Gestorbene seid? Nicht wart. Hier steht seid. Dazu später noch. Ihr seid Erstorbene in euren Danebenfällen und Verfehlungen oder Sünden, in denen ihr einst wandelt, füge ich hinzu, jetzt immer noch, aber es hat einen anderen Grund, einst wandelt gemäß dem Äon dieses Kosmos, gemäß dem Anfänglichen, den erkläre ich noch, der Autorität der Luft des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit innen wirkt. Also wir sind einst gewandelt in den Verfehlungen unter einer anderen Herrschaft. Jetzt wandeln wir immer noch in Verfehlung unter einer neuen Herrschaft. Deswegen hat sich das alles umgedreht. Oder ist er jemand, der kein Sünder ist? Niemand, gut. Dann heißt es weiter, in welchen wir auch einst alle uns bewegten, in den Begierden unseres Fleisches, tuend den Willen des Fleisches und der Sinne und waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Und dann heißt es ab Vers 4, Gott aber, jetzt kommen die Wende, Gott aber, der reich ist in Erbarmen um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, nicht liebte. Alle Bibeln schreiben liebte, liebt er es nicht mehr. In meiner Bibel steht, er liebt uns immer noch. Der uns liebt, machte auch uns, die wir in der Nebenfällen erstorben waren, oder erstorben sind, müsste ich wieder sagen, zusammen mit dem Christus lebend. Und dann kommt die Begründung, in Gnade seid ihr Errettete. Ja, ist doch herrlich. Also es geht um ein Einst. Erstens, einst war alles anders. Dann geht es darum, dass er was gemacht hat. Und dann geht es um die Begründung. Das Ganze ist auf der Grundlage oder der Rechtsgrundlage der Gnade geschehen. Und das wollen wir uns in Ruhe der Reihe nach anschauen, vor allem auch die hier vielleicht fremd klingenden Begriffe, die du heute das erste Mal hörst, wenn du neu bist. Aber keine Angst, es ist alles ganz einfach. Also, er spricht davon, dass die Leibesgemeinde, die Glieder am Leibe des Christus, du und ich, den Leib des Christus bilden im Kapitel 1 am Ende. Und sagt jetzt, und auch euch, eben diese Leibesglieder, euch, die ihr glauben könnt, nachher kommen noch ein paar dazu, die ihr glauben könnt, hat er, die ihr erstorben wart, in euren Danebenfällen Leben gemacht. Also gibt es Lebende, die erstorben sind oder gestorben, und es gibt Lebende, die nicht gestorben sind. Klingt komisch, ne? Ungewöhnlich, wenn du das erste Mal hörst, denkst du, der ist schizophren, der da vorne steht. Aber wir werden das verstehen, weil es eben ganz einfach ist. So, der Reihe nach. Uns hat er lebend gemacht, uns alle, nämlich die, die das glauben können, sind bewusst lebend gemacht. Wenn wir es ganz streng sehen, da komme ich im Laufe des Gespräches noch drauf, ist ja der gesamte Kosmos, alle Menschen, auch die Ungläubigen da draußen, sind ja verändert worden in diesem Vorgang. Nur die wissen das nicht und sie glauben es nicht, das ist der einzige Unterschied. Sonst sind alle gleich. Die sind alle im Grunde schon auf der Siegerseite, weil Gott in Christus ja alles geändert hat. Und unsere Aufgabe ist es zum Teil natürlich, den Menschen das zu sagen. Also wir waren Erstorbene. Da gibt es eine Anekdote in der Schrift, in Lukas Kapitel 15, und die ist bekannt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Man sagt auch gelegentlich vom wartenden Vater, auch das geht durch. Lukas 15 steht die Geschichte, und ich will nur zwei Verse daraus lesen, weil hier das gleiche Wort steht. Und damit wir verstehen, worum es geht. Der Sohn kam ja heim, nachdem er sein Erbteil verschleudert hatte in der Fremde, und kam reumütig zurück. Und jetzt musste der Vater dem Hausgesinder erklären, was jetzt abgeht. Nämlich ein Fest, und sie haben sich alle gefreut und so weiter. Und die Begründung gegenüber der Hausgemeinde war, Vers 24, lasst uns fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn Elberfeld, war tot. Ich sage, der war gestorben. Klingt besser. Er war verloren, ist gefunden worden. Also er war gestorben und ist wieder lebendig geworden, fügt er noch hinzu. Ja, und dann kommt der ältere Bruder, der beschwert sich, sagt, ich war immer fleißig, ne? Und ich habe nicht mal ein Spanferkel gekriegt, das würde man heute sagen, zum Grillen, Barbecue oder irgend sowas. Nein, und dem gibst du jetzt alles. Das ist ungerecht. Und da sagt der Vater dem Sohn gegenüber, dem Zweifler, im Vers 32, dein Bruder war gestorben und ist wieder lebend geworden. Das ist ein Grund zum Feiern, könnte man hinzufügen. Und hier stehen dieselben Worte. Das heißt also, da war einer, der war doch nicht tot, der ist rumgelaufen. Der war aber nach den Worten des Vaters gestorben. Und jetzt ist er heimgekommen, hat nur reumütig gesagt, Vater, bei dir ist besser, lass mich Knecht sein in deinem Haus, ich will gar kein Sohn sein. Das allein hat genügt, dass der Vater sagt, der lebt. Verstehst du? Das ist alles gewesen. Ganz einfach. der lebt. So, und jetzt steht hier in unserem Vers, wir sind auch Gestorbene gewesen. Also müssen wir doch irgendwann mal heimgekommen sein und müssen gesagt haben, Vater, ich taug nichts, jetzt mach mit mir, was du willst, Hauptsache, ich bin bei dir. Gell? Und alle, die im Geiste wiedergeboren sind, neu gezeugt, von oben her gezeugt, neu geworden, neue Schöpfung, alles Begriffe, die das Gleiche bezeichnen, die können jetzt sagen, ja, ich bin heimgekommen, bin immer noch ein elender Sünder, ich habe nur begriffen, lieber daheim beim Vater ein Sünder sein unter seiner Gnade, als in der Fremde bei fremden Leuten den gleichen Zustand erleiden und mit Füßen getreten werden. Also ein totaler Wechsel hat stattgefunden im Dasein, obwohl die innere, obwohl der Gesamtzustand, was die Verfehlung betrifft, sich eben nicht geändert hat. Sicher, dem sein Leben wird jetzt etwas vernünftiger verlaufen zu Hause, keine Frage. Auch dazu will ich nachher noch was sagen. Aber solche waren auch wir. Wir waren gestorben, so wie alle, haben unter dieser Herrschaft dieses Geistes, über den wir noch reden, gelebt als Erstorbene oder Gestorbene. Und dann haben wir erkennen dürfen, es geschenkt bekommen, sind herausgerissen worden aus diesem Zustand und sind jetzt immer noch Sünder, aber keine Gestorbenen, sondern Lebende. Das ist der Unterschied. Und als lebender Sünder hat sich dein Leben geändert. Du hast jetzt ein Leben, wie es uns die Schrift sagt, das ein Verborgenes ist, das will ich nachher auch noch erklären. Jetzt müssen wir aber nochmal Kolosser 2, Vers 13 lesen, weil der Kolosserbrief das ja ähnlich ausdrückt, wie das im Epheser steht. Und wenn du deine Bibel mit hast, kannst du das ruhig aufschlagen, weil ich habe mir angewöhnt, die Bibeltexte nicht mehr in mein Manuskript zu drucken, sondern sie aus der Bibel zu lesen, damit diejenigen, die eine mit haben, auch Gelegenheit haben, das nachzuverfolgen. Kolosser 2, 13, da steht dann, auch euch, die ihr erstorben seid, gleiche grammatische Form wie in Epheser 2, in den Danebenfällen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches hat er zusammen lebend gemacht, samt ihm. Und alle Danebenfälle und uns, alle Danebenfälle, Achtung, gnadend erlassen. Das heißt, in der Gnade ist alles vergessen. Auch wenn du jetzt nur ein Sünder bist, Gott sieht dich als gerecht. Oh, ist das schön. Und jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen, muss nicht mehr auf Knien nach Rom rutschen, damit mich irgendein Stellvertreter heilig spricht oder was es da so alles geben mag. Ich muss mich nicht mehr quälen in meinen Fehlern, die ich immer noch habe, sondern darf sagen, danke, du hast für mich bezahlt. Jetzt hilf mir, einigermaßen vernünftig zu leben damit, dass ich immer noch ein Sünder bin. Und jetzt ist es wunderbar zu wissen, dass Gott diese Danebenfälle, Sünden, Verfehlungen, egal wie du das bezeichnest, nicht zurechnet. Allein dieses Wort sagt doch, die gibt es immer noch, aber sie werden nicht zugerechnet. Und in 2. Korinther 5, Vers 19, das ist der Schlüsseltext dafür, wo uns gezeigt wird, 2. Korinther 5, Vers 19, wir haben ja da ein paar Verse, wo es um diese Veränderung des ganzen Kosmos geht. 2. Korinther 5, 19 ist der Kerntext für das, was ich jetzt sagen will. Da steht, warum. Gott hat also Vers 18 von oben herab in jeder Beziehung alles geändert, so müsste man das wiedergeben, und begründet dann im Vers 19, weil Gott in Christus war. Wann denn? Den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändernd, Martin Schack gesagt, und in eine Neuordnung versetzen. Wann hat er denn das gemacht? auf Golgatha vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren war Gott in Christus und hat für sich selber, nicht für dich und für mich, für sich selber in jeder Beziehung den ganzen Kosmos geändert. Auch die, die das nicht glauben können, sind geändert. Alles ist geändert, steht hier. Und jetzt steht noch was in dem Vers. Pass auf, halt die Hosen fest. Jetzt steht hier, und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Partizip. Das passiert immer. Heute noch, damals und heute. Seit 2000 Jahren wird nichts zugerechnet. Und jetzt kommt unsere Verpflichtung, die steht noch am Ende des Verses. Und in uns das Wort der Veränderung legend. Versöhnung steht in deiner Bibel. Auch gut. Also, was haben wir jetzt für eine Verpflichtung? Wenn wir wissen, dass Gott alles geändert hat, dass jetzt alle Schuldigen, die unschuldigerweise schuldig waren, jetzt als Schuldige unschuldig sind, auch die da draußen, weil die gar nicht wissen, worum es geht. Deswegen haben wir dieses Wort der Veränderung geschenkt bekommen, um den Menschen zu sagen, für dich hat einer bezahlt. Für dich ist alles auch geändert. Das kannst du jetzt glauben. Ja, da kann der sagen, was geht mich das an? Und geht fort. Dann muss er warten und wird erzogen. Aber es kann sein, dass er sagt, hoppla, wie war das? Erklär mal das mal genau. Also unser Zeugnisauftrag ist nicht, die ganze Welt zu evangelisieren, weil wir sie gläubig machen wollen, sondern unser Auftrag ist, der ganzen Welt zu sagen, Gott hat den ganzen Kosmos geändert. Auch wenn wir noch Sünder sind, er rechnet uns das nicht zu. Das darf ich glauben. Und jetzt sagt Jesus in Johannes 16, sagt er, ihr werdet nicht gerichtet oder bestraft oder zurechtgebracht, weil ihr Sünder seid. Nein, sondern weil ihr nicht glaubt. Das ist der Grund. Dass wir Sünder sind, haben wir doch festgestellt, sind wir doch unschuldigerweise. Ich kann doch gar nichts dafür. Und deswegen werde ich auch dafür nicht bestraft, sondern ich werde dafür bestraft oder zurechtgebracht oder gerichtet oder erzogen, wenn ich das nicht glaube, dass das passiert ist. Aber wir glauben das ja. Also ist für uns die Erziehung auf diesem Gebiet zumindest zu Ende. Gut, ich komme zum Vers 2, wo er jetzt, der Paulus, uns sagt, wo das Ganze stattfindet. Epheser 2, Vers 2. Also wir sind Sünder oder Verfehler, in unseren Danebenfällen sind wir gewandelt, wo? In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieses Kosmos. Ein interessanter Begriff, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, steht, glaube ich, in Elberfeld, habe ich vorhin gehört. Also gemäß dem Äon dieses Kosmos, ganz wichtig, kommen wir gleich dazu in Verbindung mit Titus 2, dem Anfänglichen der Autorität der Luft. Wer ist denn das? Wer ist denn der Anfängliche der Autorität der Luft? Müssen wir auch klären. Des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit, Ungehorsam steht wohl bei dir, innen wirkt. Also nochmal zum Verständnis ganz langsam. Wir sind immer noch Sünder, wir waren immer Sünder, da hat sich nichts geändert. Früher vielleicht ein schlimmerer als heute, das spielt überhaupt keine Rolle. Beispiel, wenn du dir Stäbe vorstellst oder einen Stecken und den Stecken steckst du in die Gartenerde oder in den Schlamm, und den einen tiefer, den anderen weniger tief und du ziehst die raus und stellst die hin und guckst von oben drauf. Da siehst du nur einen Kringel und um den Stock ist Dreck. Wie hoch der Dreck ist, kannst du gar nicht erkennen von oben. Also Gott sieht uns alle gleich. Egal wie viel Sünde und wie wenig, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist uninteressant, sondern wichtig ist die Herrschaft, der wir uns unterstellten. Früher, sagt er hier, seid ihr gemäß dem Äon dieses Kosmos, gemäß diesem Anfänglichen des Kosmos. Das war der erste hochrangige Engel, der diesen Kosmos sozusagen von Gott gepachtet bekommen hat. Satan, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Also, wir sind früher in unseren Sünden gemäß dessen Geist gewandelt. Und jetzt, da waren wir Söhne der Unfügsamkeit, wie sie alle noch sind, die in diesem Geist wandeln. Und jetzt hat sich sozusagen die Regierungsmacht geändert für uns. Jetzt sind wir unter einer anderen Regierung, unter einem anderen Geist und wandeln als Sünder, immer noch Schuldige, aber unschuldig gemacht, unter dem Geist Gottes. Also unser Leben hat sich zwar verändert, wir sind jetzt bessere Sünder, um das mal so auszudrücken, aber das ist eigentlich von der Sache her uninteressant, weil ob viel oder wenig Sünde spielt überhaupt keine Rolle. Das geringste bisschen Sünde, es gab nur einen, der keine hatte. Sonst niemand. Ja, Jesus. Und das geringste bisschen Sünde macht dich gleich mit dem, der viel gesündigt hat. Wenn es um die Errettung geht, um die Gnade geht, wenn es um den Glauben geht, spielt das alles keine Rolle. Also, der Reihe nach, einst wandelten wir lesen mal Epheser 4, 17 dazu. Wir sind ja im Epheserbrief und ein Stück weiter hinten noch ein Wort. Da geht es um den Wandel der Nationen. Da sagt er hier in 4, Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, so wie auch die Nationen wandeln, in der Eitelkeit ihres Denksinnes, die verfinstert waren, abgestumpft und so weiter. Also du merkst, es hat sich schon was geändert. Wir wandeln heute als Sünder ein wenig besser, aber nur deshalb, weil wir unter der Gnade in Christus in einer neuen Regierungsform leben. Und jetzt dürfen wir als immer noch Sünder, aber als Gerechte hingestellt, weil Christus ist ja unsere Gerechtigkeit, dürfen wir der unsichtbaren Welt zeigen, was Gott mit Sündern machen kann, und zwar ohne ungerecht zu sein. Deswegen findet das statt. Und in Titus Kapitel 3, Vers 3, noch ein Vers dazu, zu diesem Gedanken. Titus 3, Vers 3, da spricht er auch von dem Einst und sagt, denn einst waren auch wir Unverständige, Unfügsame, also ungehorsam, können sich nicht einfügen, Irrende, waren Begierden, Lüsten unterworfen, lebten in Bosheit, in Neid, waren abscheuliche, einander hassend, also weiß gar nicht, wie viel Schlimmes da noch alles aufgezählt werden kann. Also einst waren wir ganz schlimm. Jetzt sind wir immer noch Sünder, aber nicht mehr ganz so schlimm, weil wir durften etwas wachsen in der Gnade. Aber bildet darauf ja nichts ein, dass wir heute ein wenig besser leben dürfen als früher, haben wir nicht unserer Kraft zu verdanken, sondern seiner Führung. Wir leben unter seinem Geist, unter einer neuen Regierung, nicht mehr unter der Autorität dessen, der die Luft regiert, wie es hier der Vers 2 sagt, bei dem wir ja gerade sind. Und jetzt ist die Frage, ist dieser andere Wandel, den wir heute führen, als Sünder in einer neuen Regierungsform, ist das jetzt nur Theorie oder wie? Ich will mal ein Wort des Petrus anfügen hier an dieser Stelle, 1. Petrus 4, Vers 4. Weil auch der Petrus sagt ja dasselbe wie der Paulus, da ist doch kein Unterschied. Und jetzt müssen wir gucken, wie der Petrus uns in die Pflicht nimmt. Ist das jetzt Theorie, war die Frage, 1. Petrus 4, Vers 4. Er spricht hier davon, dass wir uns endlich mal besinnen sollten, wenn wir wissen, dass wir unter dem Geist Gottes leben, uns auch ein wenig besser zu benehmen als früher. Und ist eine Aufforderung, streng dich mal ein bisschen an, weil du bist ja jetzt gerettet, dir ist alles geschenkt und jetzt kannst du versuchen, doch ein wenig besser zu leben als früher. Und dann sagt er im 4, dass die Nationen, die Leute, mit denen du früher zusammen warst, jetzt befremdet sind, da ihr nicht mehr in derselben Strömung der Asozialität mit ihnen zusammenlauft und sie lästern. Asozial steht hier. Oh. die Nationen leben asozial, hat also nichts mit Arm oder Reich zu tun, ist eine Lebensform. Würde also heißen, wir leben heute anders, sagt hier der Petrus. Stimmt das oder ist das nur Theorie? Ich meine, es stimmt. Seit einigen Monaten, als Beispiel, geistert doch in den Medien der veränderte Lebenswandel der früheren Tagesschausprecherin Eva Herrmann herum. Und ihr habt alle davon gelesen. Ich kann der Frau ihren Glauben nicht bewerten, ist nicht meine Aufgabe. Ich sehe aber eins, sehr ganz deutlich, wenn jemand sich offen zum Glauben an Gott und Christus bekennt und auch noch versucht, diese biblischen Grundsätze in die Wirklichkeit umzusetzen, wird er gleich von der Gesellschaft geächtet. Was hat Petrus gesagt? Das befremdet sie. Jetzt ist er plötzlich anders, oder sie. Und mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Also sie wird öffentlich sozusagen geächtet, ist bekannt. Aber es ist nicht die Einzige. Da gibt es viele, viele hunderttausend Glaubende, denen es so geht. Und wenn ihr mal eure eigene Glaubensgeschichte überdenkt, gibt es vielleicht auch da solche Gelegenheiten, wo Leute aus eurer Umgebung euch nicht mehr angucken, weil ihr jetzt zum Glauben gekommen seid irgendwann. Also sie sind befremdet. Siehst du, und daran merke ich, und daran kannst auch du merken, dass wir uns schon geändert haben, obwohl wir noch Sünder sind. Also wir sind dieselben Sünder noch, haben nur eine neue Regierung, einen neuen Geist und unser Leben ist verändert, besser geworden, es ist vom Geist geleitet und damit ein Unterschied erkennbar zu den übrigen Menschen. Sollte zumindest so sein. Also das ist die biblische Anforderung, aber kein Leistungsglauben, keine Voraussetzung zur Rettung. Gerettet sind wir in Christus, wenn wir das glauben können. Sondern hier gilt, ich darf mich unter der Leitung des Geistes ein wenig anstrengen, das, was mir geschenkt worden ist, auch demonstrativ in dieser Welt zu zeigen. Jakobus nennt das, der Glaube ohne Werke ist tot oder erstorben. Das heißt also, die Werke dienen nur dazu, zu demonstrieren, Gott hat mich verändert. Und das kann man jetzt erkennen. Und er hat auch dich verändert, der du das nicht glauben kannst. Und wenn du das glauben kannst, wird man es auch bei dir merken. Also das ist unsere Aufgabe. So, jetzt steht hier in diesem Vers der Begriff Äon dieses Kosmos. Das klingt seltsam. Titus 2, Vers 12, wollen wir mal reinschauen. Titus 2, Vers 12, da haben wir den Ausdruck auch nochmal. Und jetzt können wir eine Verbindung schaffen. In Titus 12 heißt es, dass die Gnade Gottes, und Vers 11 ist erschienen, das ist ja Jesus, und sie erzieht uns, dann heißt es weiter, auf dass wir die Verunehrung Gottes verleugnen und die kosmischen Begierden und vernünftig und gerecht und wohlehrend leben, nämlich Gott verehrend, in dem nunmehrigen oder jetzigen Äon. Also der jetzige Äon, in dem wir leben, ist der Äon dieses Kosmos, ganz wichtig. Paulus nennt ihn den Äon dieses Kosmos. Und jetzt erkennen wir, dass also zu einem Äon ist ja ein Zeitbereich. Äon ist ein Zeitbereich mit Anfang und Ende und dass zu diesem Zeitbereich auch ein Personenbereich gehört und der heißt Kosmos. Also wir haben einen Inhalt, personenmäßigen Inhalt, Kosmos genannt, in einer Zeit, in einer ganz bestimmten. Und jetzt muss uns klar sein, wenn ich jetzt 1. Johannes 5, 19 lese, weil der Johannes davon auch redet, 1. Johannes 5, 19, dass er hier sagt, wir nehmen aber wahr, dass wir aus Gott sind. Und der ganze Kosmos in dem Bösen liegt. Also der Äon dieses Kosmos ist ein Zeitbereich, Kosmosinhalt, Personen, Wesen, Engel, Menschen, alles gehört dazu. Und jetzt sagt der Paulus, das ist der nunmehrige Äon, in dem leben wir, seit er das geschrieben hat, immer noch. Und Johannes sagt, es ist der Kosmos, der in dem Bösen liegt. Wer ist der Böse? der Diabolos, der anfängliche, wie Paulus in Epheser 2,2 sagt, der Vers, um den es gerade geht, der anfängliche der Autorität der Luft, nämlich der Teufel. Und jetzt erinnere ich mich an das Gebet von Jesus in Johannes 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und da sagt Jesus in diesem Gebet zu seinem Vater: Die du mir gegeben hast, im Vers 16, die du mir gegeben hast, sind nicht aus diesem Kosmos. So wie auch ich oder gleich wie auch ich nicht aus diesem Kosmos bin. Denk das mal zu Ende. Früher habe ich mal gelesen in der Bibel, die meine Religion hatte, die mein Vater vertreten hat, da stand immer, wir sind kein Teil der Welt. Da habe ich immer gedacht, ja, weil wir uns nicht so unanständig benehmen wie die da draußen, weil wir sind nämlich besser. Und ich war ja ein Gerechter. Und so habe ich das verstanden. Wenn ich das jetzt wörtlich lese, nach dem Grundtext, steht also hier, wir sind nicht aus diesem Kosmos, steht da. Wenn das der Kosmos des Bösen ist, der Kosmos des Bösen und der Äon des Bösen von der Zeit her, würde also bedeuten, dass wir in unseren Wurzeln der Entstehung nicht aus diesem Kosmos sind, sondern eben vielleicht aus einem anderen oder von wo ganz anders. Erinnere dich an Epheser 1, das haben wir vor langer Zeit hier schon mal besprochen, Vers 4, da steht, die Leibesgemeinde ist auserwählt vor Herabwurf des Kosmos. Also hat es uns gegeben zu einer Zeit, wo es diesen Kosmos noch gar nicht gab, sondern der vorhergehende, gab ja schon mal einen, kaputt ging. Daran erkenne ich, dass wir, wenn wir die Bibel wörtlich lesen, mit der Regierung dieses Kosmos, in dem wir eben sind, überhaupt nichts zu tun haben. So wie er hier sagt im Vers 2, ihr seid einst gewandelt gemäß dieser Regierung, die hier in diesem Kosmos herrscht, der böse ist. Und jetzt hat sich alles geändert. Jetzt haben wir nämlich begriffen, dass wir gar nicht aus diesem Kosmos sind, dass eigentlich alles ganz anders ist und dass sogar der Herr in seiner Opferrolle dafür bezahlt hat, dass er jetzt alles ändern kann. Und er bezeichnet selber, und das ist interessant, in Johannes 12, Vers 31, in Johannes 12, Vers 31, ich will es mal hier aus der Bibel lesen, direkt, Johannes 12, Vers 31, eine interessante Stelle, denn nach Elberfeld sagt er hier, jetzt ist das Gericht dieser Welt, dieses Kosmos, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Fürst dieser Welt, da steht im Grundtext, der anfängliche oder anfangsseiende des Kosmos dieses. So steht das wörtlich im Griechischen, kann man natürlich in Deutsch nicht so sagen, klar. Also, Jesus sagt, das ist der anfängliche oder der erste, der mit diesem Kosmos was zu tun hat. Also der Diabolos hat den Kosmos von Gott sozusagen als, wie der Pächter den Acker kriegt von dem Besitzer, den Kosmos zur Pacht erhalten. Er ist der Anfänger, der Oberste, deswegen schreibt Elberfeld Fürst, dieses Kosmos. Und jetzt passiert das Kuriose, wenn du jetzt mal 1. Thessalonicher 4, Vers 17 mit aufschlagen tust, wenn du das willst. In 1. Thessalonicher 4 wird ja das Entrückungsgeschehen beschrieben. Und im Vers 17 finden wir die seltsame Konstellation, dass Jesus welche mitbringt aus dem Himmel, dass welche auferstehen müssen und dass es Lebende gibt, die verwandelt werden müssen. Und da heißt es in dem Vers 17, darauf werden wir die Lebenden, wenn das also jetzt passieren würde, wären wir das, die Lebenden, werden wir die Leben, die übrig bleiben, zugleich zusammen mit ihnen, nämlich denen, die er mitbringt und die, die auferstanden sind und einen Leib erhalten haben, werden wir in Wolken entrückt werden. Wohin? Hinein in Begegnung des Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit zusammen beim Herrn sein. In die Luft, mitten in den Herrschaftsbereich, des Anfänglichen dieses Kosmos, von dem wir hier gelesen haben. Das ist doch der, der die Autorität der Luft hat, steht hier Epheser 2, Vers 2, der Vers, um den es gerade geht. Der hat die Autorität der Luft. Und jetzt macht Gott in Christus etwas, dass er mitten im Feindesland seine neue Regierung, sein Halswerkzeug, den Christus und seinen Leib in seiner ersten Stufe vollendet. Mittendrin, hinter den feindlichen Linien, könnte man sagen, wenn man das militärisch ausdrücken will. Da kannst du nur staunen. Ne? Was werden die Geister sagen, wenn die das sehen, was Gott hier mitten in ihrem Gebiet macht? Da werden die richtig ärgerlich, nehme ich mal an. Also wenn ich so einer wäre, würde ich sagen, Moment mal, ne? Hier, das habe ich gepachtet. Das geht dich nichts an. Und jetzt reizt er diese unsichtbaren Mächte, und das, denke ich, ist auch ein Teil der Erziehung für sie, dass sie diesen Kosmos beherrschen, erkennen müssen, der, von dem wir den gepachtet haben, der einen Heilsplan hat, den wir auch kennen, aber nicht wahrnehmen wollen, der macht das, auch wenn uns das nicht gefällt. Und hier wird auch deutlich, wenn du ein Teil dieses Leibes bist, wenn du, wie hier in Epheserbrief 2, Vers 2 steht, einmal so ein Ungehorsamer warst, weil du von diesem Geist auch geführt worden bist, und das hat sich jetzt geändert, dann brauchst du heute keine Angst mehr davor zu haben, weil du nämlich unter einem anderen Geist stehst, dass du heute von diesem Bösen in diesem Kosmos auf irgendeine Weise beeinflusst werden kannst. Nein. Wenn sogar die Bildung des Gesamtleibes mitten im Feindesgebiet geschieht, 1. Thessalonicher 4, 17, dann sind wir heute nicht unter diesem Geist, sondern 1. Korinther 2, Vers 12 steht die Antwort. In 1. Korinther 2, im Vers 12, werden ja die verschiedenen Geister aufgeführt. Und jetzt sagt Paulus hier im Zusammenhang, dass wir etwas gelernt haben, dass Gott uns was enthüllt hat, dass wir die Tiefen Gottes verstehen können. Und er fügt im Vers 12 hinzu, wir aber, könntest du jetzt auch sagen, wir alle, auch die hier in Büdingen sitzen, wir aber empfingen nicht den Geist dieses Kosmos, über den wir eben geredet haben. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Wir empfingen nicht den Geist dieses Kosmos, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf das wir die Tiefen wahrnehmen, die uns von Gott gegnadet worden sind. Ja, ist das nicht herrlich? Jetzt sind wir noch Sünder. Früher haben wir gemacht, was der Teufel wollte. Jetzt hat sich die Regierung geändert. Jetzt dürfen wir glauben. Wir sind immer noch Sünder, aber wir glauben, Gott hat das geändert. Und jetzt haben wir den Geist von Gott empfangen. Jetzt dürfen wir verstehen, was er vorhat. Und jetzt gehen uns, die Söhne des Bösen, gar nichts mehr an. Denk an das Gleichnis, Matthäus 13, 38, vom Acker und von dem Sämann. Da sagt, der da das Falsche dazwischen gesät hat, das sind die Söhne des Bösen. Und inmitten dieser Söhne des Bösen, da wachsen auch die Gute, nämlich wir, die Leibesgemeinde, die glauben dürfen. Und jetzt machen wir inmitten dieser Bösen, nach Epheser 3, Vers 10, die vielbundige Weisheit Gottes den unsichtbaren Mächten kund. Die haben ihre Söhne. Der Satan hat seine geistlichen Söhne in diese Erde hineingesät, sagt Jesus. Und die wachsen neben uns. Es wachsen die alle beide da. Und jetzt dürfen die Guten demonstrieren, den Schlechten, ich drücke es mal so aus, was Gott vorhat. Inmitten des Feindeslandes. Keine Angst, uns passiert nichts, weil Dämonen, Geister etc. wagen sich nicht an Leibesglieder heran. Die haben Angst vor denen. Wenn Jesus einem Dämonenbesessenen begegnet ist, was ist passiert? Lass mich in Ruhe, hat er gesagt. Geh weg von mir. Also, wenn wir in Christus sind und wenn du das auch noch glauben kannst, dann haben die keine Chance. Gut, und jetzt im Vers 3 ich muss weitermachen, sagt doch Paulus weiter, in welchem, nämlich dem Geist dieses Kosmos, auch wir uns einst alle bewegten. Also früher war das unsere Regierung. In den Begierden unseres Fleisches haben wir den Willen des Fleisches getan und der Sinne und waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die übrigen. Also einst waren wir ganz übel. In 1. Korinther 6, Vers 11, will ich noch einen Vers lesen dazu. 1. Korinther 6, Vers 11, da heißt es, und dieser Art, er zählt vorher alles Schlechte auf, will ich mir jetzt sparen, weil das wissen wir, was alles schlecht ist. Dieser Art sind manche von euch gewesen, doch ihr habt euch, Achtung, ihr habt euch selber gerecht gemacht. Nee, hier steht, ihr habt euch abwaschen lassen. Das hat einer gemacht. Ihr wurdet geheiligt, hat einer gemacht. Ihr wurdet gerechtfertigt, hat jemand gemacht. Wie? In dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Was ist jetzt meine Leistung? Gar nichts. Reinhold schüttelt den Kopf. Bist ja mutig, ne? Ja, wem ist das schon so klar? Ne? Das ist nicht allen so klar. Aber wir müssen das wissen. Er hat das gemacht. Dazu noch eine Vergleichsstelle. Kolosser Kapitel 1, Vers 21. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, der Kolosserbriefschreiber, der hat den Epheserbrief genommen, hat den abgeschrieben. Aber nicht so genau, ne, damit es nicht auffällt. Tja, es sei ihnen gegönnt. Kolosser 1, Vers 21, da steht, auch euch, die ihr einst entfremdet worden und Feinde wart, in der Denkart, in den bösen Werken, veränderte er. Allein über den Vers könnte ich jetzt noch eine Stunde reden. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Pass mal auf. Du musst mal zu Ende denken. Wenn du das wirklich liest, denk das mal zu Ende. Auch euch, die ihr einst entfremdet worden wart. Das ist passiv. Das hat einer gemacht. Und was ist denn entfremdet? Entfremdet heißt, ich war mal nicht fremd und bin dann fremd geworden. Erinnere dich, wo die Leibesgemeinde herkommt. Wir haben vorhin bei Jesus gelernt, in seinem Gebet, die sind nicht aus diesem Kosmos. Gott hat die in diesen Kosmos hineingegeben. Er hat sie entfremdet und hinein in diesen Kosmos gegeben. Jetzt können sie wieder hinzugefügt werden und sind nicht mehr entfremdet, weil er alles verändert hat oder versöhnt, steht in deiner Bibel. Überall, wenn du die Schrift möglichst wörtlich liest, findest du eine wunderbare Übereinstimmung auch dieser Vorgänge. Also ist die Leibesgemeinde von außen in diesen Kosmos gekommen. Sie sind vom Leib getrennt worden, davon redet auch die Offenbarung, ist aber heute nicht mein Thema. Und jetzt wird sie nach und nach wieder hinzugefügt, so lange bis der Leib zumindest in seiner ersten Stufe vollendet ist. Und dann kommt der nächste Schritt, eine Heilsgeschichte, über den wir aber heute nicht mehr reden wollen. Aber wichtig ist, wir sind Teil davon. Also er hat uns getrennt und fügt uns wieder hinzu. Wer hat das gemacht? Er hat das gemacht. Ich habe da überhaupt keinen Anteil dran, sondern mein Teil ist, Philipper 2, Vers 12, lass Gott an dir wirken, weil er es ist, der alles wirkt in allen. Und wenn ich das glauben kann, dann geht es mir gleich viel, viel besser. Ich muss noch mal ein Petruswort lesen, weil wir haben den Vers 4 da vorhin gelesen, in 1. Petrus 4, wo es hieß, dass die befremdet sind, weil wir jetzt nicht mehr so asozial sind wie die Nationen. Klingt ja schrecklich, aber ist so. 1. Petrus 4. Du merkst, wenn man blättert, dauert das einen Augenblick länger. Dann kann sich das setzen, weißt du? Du bist dann noch am Denken und wie geht das jetzt zusammen? Und wenn du dann schon den nächsten Text liest, während der Zuhörer noch denkt, dann geht was verloren. Also ist es manchmal auch gut, wenn man etwas länger blättern muss. So, 1. Petrus 4, Vers 4 haben wir gelesen. Sie sind befremdet. Warum denn? In 2 und 3 heißt es, wir sind zur Ruhe gebracht worden aufgrund unserer Sünde. Und dann heißt es, um die im Fleisch übrige Zeit nicht mehr in Begierden des Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Denn es ist genug für euch, die vorübergegangene Zeit, den Beschluss der Nationen vollführt zu haben, indem ihr euch ergehen ließet in Ausschweifen, Begierden etc. Ich will das gar nicht alles aufzählen. Also wir haben früher den Beschluss der Nationen vollführt. Jetzt sind wir immer noch Sünder, vollführen aber den Beschluss des Geistes Gottes. Wir haben doch gelesen, dass wir den gekriegt haben. Jetzt tust du als Sünder unter dem Geist Gottes ein besseres Leben führen, aber das ist doch nicht mein Verdienst, sondern sein Wirken. Und deswegen sagt der Epheserbrief hier im Vers 3, wir haben uns da drin bewegt früher, weil wir waren ja Entfremdete, waren getrennt von dem Christus, haben uns in diesem Kosmos bewegt, der dem Bösen gehört, dann hat Gott alles verändert und jetzt kommen die Leibesglieder wieder dazu. Die kommen zum Glauben, werden hinzugefügt und merken jetzt, ja, ganz so wie wir es früher gemacht haben, geht es jetzt nicht mehr. Ne? Er hat uns da rausgerissen und jetzt geben wir uns Mühe, ordentlich zu leben. Das gelingt nicht immer, aber es gibt da die Werbung, die sagt, immer öfter, oder wie war das, immer öfter klappt es. Ne? So ähnlich ist das auch bei uns. Also der Geist Gottes hilft uns, auch halbwegs vernünftig zu leben, damit die unsichtbaren Mächte von uns etwas lernen können. Dazu noch ein Wort aus 1. Petrus 3, Vers 1 und 2, ganz gerade auf der Seite bleiben oder eine vorher. Da geht es um die Frauen, das ist ja unser Thema eben im Hauskreis. Und hier ist eins wichtig, ich will jetzt nicht die Frauen abhandeln, weil die Männer kommen ja auch noch dran im Vers 7, sondern hier geht es einfach darum, einen Effekt mal wahrzunehmen. Der Petrus sagt, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen und dem Wort gehorchen sollen, weil die ungehorsamen Männer daraus was lernen. Also der Wandel der Frau hilft dem Mann zum Glauben zu kommen. Dieser Effekt geschieht auch in diesem Kosmos. Der Wandel der Leibesgemeinde, die jetzt als Sünder, als bessere Sünder leben können, ist ein Zeugnis für andere Menschen und auch für Engel, die aus diesem Verhalten feststellen, aha, guck mal da, was dieser Gott mit so elenden Sündern machen kann, da muss was dahinter stehen. Also sein Wirken erkennen sie daran. Das ist wichtig für uns. Gut, und jetzt lernen wir aus diesem Vers also, dass wir einst so gelebt haben und jetzt nicht mehr so leben. Und jetzt ist die Frage, kann ich das überhaupt? Ist die Anforderung denn nicht so hoch? Gelingt mir denn das in 1. Petrus 1, Vers 14, damit es richtig kritisch wird, lese ich noch ein Wort, da steht, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht dem Schema der vorherigen Begierden an, als ihr in eurer Unkenntnis wart. Also unter der Regierung des Bösen haben wir alles Böse gemacht, jetzt sind wir unter der Regierung des Geistes und strengen uns an, besser zu leben. Und die Aufforderung gilt, passt euch nicht diesem Schema an, aus dem ihr kommt. Kann ich denn das? Ist das nur Theorie? Paulus spricht wie oft genau dasselbe. Und da möchte ich erinnern an Römer 6 und 7. In Römer 7, Vers 14, da sagt er, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Aber das, was ich nicht will, das mache ich. Ja, dem geht es gerade wie mir. Da gibt es Leute, die sagen, ja, das hat der Paulus geschrieben, als er ungläubig war. Das hat der Paulus gar nicht geschrieben. Der Vers ist ein Korruptell, da gehört er gar nicht rein. Ein Apostel macht sowas nicht und also Sprüche. Ich glaube, was da steht, der hat genauso gelitten wie wir. Und was hat er vorher im Kapitel 6 erklärt, im Vers 11, warum das, was jetzt wichtig ist, er sagt, deshalb rechnet euch der Sünde oder Verfehlung als gestorben. Rechnet euch, haltet euch, steht in eurer Bibel, steht das Wort für rechnen. Also wir rechnen mit der Kraft des Christus, wir rechnen mit der Veränderung Gottes in Christus. Wir wissen, Gott hat alles geändert. Mein Sündersein hat keinen Einfluss mehr auf meine Rettung. Aber ich dürfe mich jetzt anstrengen, wie die Glaubensväter gesagt haben, Adel verpflichtet, dürfe mich anstrengen, ein wenig besser zu leben. Jetzt gebe ich euch noch zwei Rezepte mit von Paulus, weil es ist immer gut, wenn man ein Rezept hat, wenn du einen Kuchen backen willst oder irgendwas kochen willst. Ohne Rezept geht das vielleicht auch, wenn du viel Übung hast, aber mit Rezept ist besser. Also Paulus hat uns zwei Rezepte gegeben, Galater 5, Vers 16 ist ein Rezept. Vielleicht findest du sicher noch mehr, es gibt viele Rezepte. Ich will bei den beiden bleiben. Galater 5, Vers 16, da heißt es, ich sage aber, wandelt, peripateo, tretet umher wie im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls vollendigen, zum vollen Ende bringen. Was sagt mir das? Ich habe immer noch Begierden des Fleisches. Wenn die Fleischwurst im Kühlschrank liegt, dann ich gehe dran vorbei. Ne? Das ist die Begierde, das ist aber besser geworden. Ich habe mich angestrengt, ich wollte 3 Kilo abnehmen. Und so langsam gelingt mir das, an dem Schrank vorbeizugehen, ohne den aufzumachen. Du siehst, ne? Ist also auch möglich, aber nicht mein Verdienst. Also ihr sollt wandeln im Geist. Wenn wir im Geist wandeln, wird also die Begierde des Fleisches nicht vollendigt. Ich benutze dieses Wort ganz absichtlich, das heißt zum vollen Ende gebracht. Du bist immer noch ein Sünder, hast immer noch Begierden, aber du wirst die Begierden nicht zum vollen Ende bringen, weil der Geist das verhindert, wenn du nicht dem Geist unterstellst. Das ist das eine Rezept. Das zweite Rezept steht in Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Das ist eins, da kannst du vielleicht sogar selber mehr machen, als du meinst. Kolosser 3, Vers 16, habe ich gesagt. Ja, das sagt er hier vorher, dass der Friede des Christus in unserem Herzen wie ein Schiedsrichter entscheidet. Und wir sollen dankbar sein. Und dann heißt es in 16, das Wort des Herrn inne wohne reichlich in euch. In aller Weisheit euch selber lehren und ermahnen mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern in der Gnade, Gott singend in eurem Herzen. Rezept, das Wort des Herrn inne wohne reichlich in euch. Also wenn du so ein Kalenderblättchen-Christ bist, ist das jetzt reichliches Innewohnen des Wortes oder nicht? Kannst selber entscheiden. Wenn die Tageszeitung länger gelesen wird als die Bibel, ist das reichliches Innewohnen des Geistes oder nicht, musst du selber entscheiden. Also überprüf mal dein Leben. Wohnt das Wort des Christus reichlich in dir? Dann ist das Rezept dafür, dass du auch ein geistgemäßes Leben als Sünder führen kannst. Und ich denke, das klingt eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Das werden wir noch hinkriegen, wenn der Herr uns hilft. Also unser Leben mal überprüfen. Ich darf Gott wirken lassen in meinem Leben. Ich muss ihn nicht bremsen. Die letzten Gedanken, Verse 4 und 5, muss man zusammennehmen. Gott aber, der reich ist in Erbarmen um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, da bei euch steht, geliebt hat, das Ganze streichen. Du machst alle Buchstaben weg, dass nur noch liebt übrig bleibt. So habe ich das mal gemacht. Da muss man nichts schreiben. Ne? Also der uns liebt, macht auch uns, die wir in den Danebenfällen Erstorbene sind, zusammen mit dem Christus lebend. In Gnade seid ihr errettet. Es ist interessant, die Zeitform, die Paulus hier benutzt, nach dem Kolosserbrief, es kommt meines Wissens nur in diesen beiden Briefen so deutlich zum Tragen, ist, dass wir immer noch Sünder sind, aber die Regierung sich geändert hat. Jetzt sind wir in der Gnade gerettete Sünder. Vorher waren wir nicht in der Gnade verlorene Sünder. Das ist der ganze Unterschied. Also sein Erbarmen ist das, was uns herausgeholt hat. Das Erbarmen Gottes auch im Alten Testament ist sprichwörtlich. Das ist eine seiner Haupteigenschaften, die immer wieder betont wird. Es gibt viele, viele Beispiele dafür, das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Wichtig ist, dass auch das Neue Testament das Gleiche sagt. Er ist reich in Erbarmen, lesen wir beim Petrus. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, 16, wird uns gesagt, dass wir jetzt freimütig sein sollten. Freimut heißt, Bibel ist so nach allen Seiten geöffnet, hin zu Gott, damit wir seine Gnade und sein Erbarmen empfangen können. Also ich muss mich ihm öffnen können. Ich darf ihn wirken lassen an mir. Und dann lernen wir in der Israel-Geschichte, die Paulus in Römer Kapitel 9 bis 11 uns ja erzählt, dass er sagt, die sind nicht verloren, sondern Gott wird sie zurückbringen, und zwar in Fülle. Und am Ende im Kapitel 11 dieser ganzen Abhandlung sagt er, er erbarmt sich aller. Und hier können wir das Heilsgeschichte auch global sehen. Es geht also da nicht mehr nur um Israel, sondern um den ganzen Kosmos. Und deswegen wird der Kosmos Gott verherrlichen, wird ihn anbeten, wird sich freuen. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, weil sie alle erkennen werden, dass Gott es richtig gemacht hat. Und das ist, Römer 5, Vers 8, das ist die Liebe Gottes, die ja im Römerbrief auf wunderbare Weise auch beschrieben wird, die etwas gemacht hat, Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns starb. Wann? Als wir noch Verfehler oder Sünder waren. Da hat einer diese elende Welt befreit, obwohl die Feinde waren, steht auch noch hier, Vers 10 dann, wir waren Feinde, da hat Gott das gemacht, als Feinde hat er alles verändert. Ja, was ist das für eine Liebe? Das ist die bedingungslose Liebe, die keine Werke fordert. Und wenn wir im Titusbrief nochmal ganz am Ende, Titus 3, Vers 5 nachlesen, da steht das auch, da sagt er, er hat uns nicht aus Werken, welche wir in Gerechtigkeit getan hatten, errettet, sondern gemäß seinem Erbarmen durch das Bad der Wiederwerdung und Hinauferneuerung des Heiligen Geistes. Er hat es gemacht. Meine Werke spielen überhaupt keine Rolle, wenn es darum geht, die Rettung und Vollendung des ganzen Heilsprogramms Gottes durchzuführen. Die sind völlig nebensächlich. Er macht das für sich selbst, haben wir am Anfang gelernt. Und deshalb kann man hier am Ende feststellen, Epheser 2, Vers 5, wir sind zusammen mit dem Christus lebend gemacht, nicht wegen unserer Werke, sondern in der Gnade seid ihr gerettet. Und diese Gnade ist das einzige Mittel, womit das möglich geworden ist. Diese Gnade, die durch 2, Vers 11 auf derselben Seite steht, diese Gnade ist als Christus auferschienen, Rettung bringend allen Menschen. Rettung bringend allen Menschen. Das ist die Gnade. Und ich möchte mit Epheser 2, Vers 8 als letzten Bibeltext hier zum Ende kommen, weil das ein ganz wichtiger Text ist in diesem Zusammenhang, der vielleicht auch dem letzten Zweifler noch helfen mag, zu erkennen, dass das eigentlich ganz anders ist. Epheser 2, Vers 8. Denn in der Gnade seid ihr Gerettete. Durch Glauben. Welchen Glauben? Dieses nicht aus euch, sondern Gottes Schenkgabe ist es. Also der Glaube, um den es hier geht, ist ein extra Thema, wir haben es schon oft besprochen, ist ja die Treue des Christus. Sein Glaube, seine Treue ist die Grundlage. Und deswegen lernen wir auch in der Rechtfertigungsgeschichte, in der Abhandlung bei Paulus, Römer 3 bis 5, das ist geschenkweise geschehen, ohne Verdienst des Einzelnen. Also wir sind in der Gnade gerettet und gerecht gemacht, obwohl wir noch Sünder sind, weil Gott in Christus dafür bezahlt hat. Und wenn wir das jetzt wissen und nochmal so dieses Gesamtthema von heute Morgen überdenken, diese fünf Verse, Epheser 2, Vers 1 bis 5, müssen wir also feststellen, einst waren wir Sünder unter dem Geist dieses Äons, dem Diabolos. Jetzt sind wir Sünder unter dem Geiste Gottes. Er machte uns gerecht in Christus, obwohl wir noch ungerecht sind. Er macht uns gerecht. Und die Grundlage dafür ist die Gnade in Christus Jesus und seinem Opfer. Und wenn wir jetzt das Thema nochmal reflektieren, die Ekklesia, sein Gemachtes, dann wirst du vielleicht verstehen, dass du und ich, wir beide, an diesem Tun überhaupt keinen Anteil haben, sondern sein Gemachtes steht dann im Vers 10, Epheser 2, Vers 10, was ich im zweiten Teil behandeln will. Wir sind sein Gemachtes aufgrund, Achtung, das ist als Anreiz fürs nächste Mal, irgendwann im Juli reden wir darüber. Wir sind sein Gemachtes aufgrund guter Werke, die Gott bereitete. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Aber das beim nächsten Mal. Ja, der Herr segne sein Wort und wir wollen ihn dafür loben und ehren und danken, dass er das mit uns gewirkt hat. Amen.